Also noch einmal, weil es mir wirklich wichtig ist und damit der Klarheit besteht, egal wie du jetzt über die Erlösung denkst, egal wie du über die Ewigkeit denkst, das, was ich da jetzt so ausgeführt habe, das ist meine Art, mich diesem Thema zu nähern. Am Ende werden wir immer noch dastehen und sagen, wir können es nicht wirklich erklären, wir können es nicht fassen und das ist gut so. Denn wir glauben ja an einen allmächtigen Gott. Und was wäre das für ein Gott, der sich von uns erklären lassen würde? Also wir dürfen auch unsere Grenzen anerkennen. Und all das, was ich so an Gedanken mit euch jetzt ein bisschen geteilt habe über Ewigkeit, das ist jetzt nicht Evangelium, gell? Nicht verwechseln. Es ist eine Möglichkeit, darüber nachzudenken. Ich möchte euch ja nur anstiften dazu, ihr dürft darüber nachdenken. Mich bringt es immer wieder ins Staunen und ins Jubeln und ins Anbeten, wenn ich über die Größe Gottes nachdenke. Es ist einfach wunderbar. Und eben diese Größe, diese Fülle Gottes ist leibhaftig in Christus. Ich lese aus dem ersten Kapitel die Verse 13 und 14 noch einmal. Er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und hat uns in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt, indem wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden haben. Und in den Versen 21 und 22 im selben Kapitel steht dann, auch euch, die ihr einst entfremdet wart und Feinde nach der Gesinnung in bösen Werken, hat er nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig, untadelig und unsträflich vor sich hinzustellen. Und wenn man diese beiden Powersätze zusammennimmt und versucht, das zu vereinfachen, dann bin ich gelandet bei dem Satz, in Christus von der Finsternis ins Licht. In Christus von der Finsternis ins Licht. Er hat uns in das Reich des Todes des Sohnes versetzt, in eine andere Wirklichkeit. Und er hat uns auch alle Möglichkeiten dieser neuen Wirklichkeit damit geschenkt. Er hat uns an einen Schutzort gebracht. Er hat uns aus der Sklaverei erlöst. Und das Wort Apolytrosis, das hier verwendet wird, ist das Wort für den Freikauf eines Sklaven oder den Rückkauf von etwas, das sich im Besitz eines anderen befand. Von der Finsternis ins Licht. Eine andere Möglichkeit, das zu benennen, wäre dann, wir haben die Vergebung der Sünden erfahren. Diese schon fast unerträgliche Selbstverständlichkeit, mit der auch wir Christen das für unser Leben abhacken, da möchte ich manchmal diese Leute schütteln. Und sagen, weißt du wirklich, was da passiert ist mit dir? Das war nicht irgend nur so eine Handlung nebenbei. Gott hat dich von der Finsternis ins Licht geführt, von der Orientierungslosigkeit in ein Leben in Ordnung, in einer Ordnung, die durch Gnade, durch Frieden, durch Barmherzigkeit, durch Liebe hergestellt wird. Heute haben wir mit der Tragweite dieser Wahrheit ein Problem. Wir sind stumpf geworden für die Schuldfrage. Sünde, Schuld und Gericht. Das verstehen die meisten nicht mehr. Wir wissen nichts mehr von der Qual früherer Jahrhunderte, wo Menschen um den halben Erdteil gereist sind, um eine Antwort zu finden auf die Frage nach ihrer Schuld. Lest euch die Biografie von Martin Luther durch. Der wäre fast verrückt geworden an dem Gedanken, wie kriege ich meine Schuld los? Und die einzige Antwort, die er gekriegt hat, aus seiner Kirche damals war, alle möglichen Antworten, Ablass, dich selber aus der Schuld befreien, Buße tun, Askete, Selbstkasteiung. Der Luther ist auf Knien die ganzen Stufen zum Petersdom rauf, weil er sich gedacht hat, er kriegt seine Sünden damit los. Er war gefangen in diesem System, das von Gnade und von Barmherzigkeit und von Frieden nicht gesprochen hat. Wir wissen auch nichts von der Ratlosigkeit der Afrikaner, die ihre Schuld umtreibt. Das sind nicht diese friedlichen Primitiven, die im Zustand paradiesischer Unschuld leben, wenn sie nur ja von uns mit unserer westlichen Zivilisation in Ruhe gelassen werden. Ich beschäftige mich seit 35 Jahren intensiv mit dem Sudan. Der Sudan war mit der Grund, warum ich hier ins Haus gekommen bin. Und im Sudan kannst du nachvollziehen, geschichtlich belegt, was es heißt, wenn Menschen ohne Gott mit ihrer Schuld klarkommen wollen. Und was dabei rauskommt, sind 300 Jahre Bürgerkrieg. 300 Jahre sich gegenseitig die Schädel einschlagen. 300 Jahre Stammesfäden. 300 Jahre, wenn du mir die Frau stiehlst, stiehle ich dir drei. Wenn du mir die Kuh stiehlst, schlage ich dir den Schädel ein, weil das ist wichtiger wie die Frau. 300 Jahre keine friedvollen, primitiven Wilden, sondern nur Menschen, die sich gegenseitig auf jede nur erdenkliche Art und Weise danach trachteten, die Schädel einzuschlagen. Und das ist bis heute so. Als ich das erste Mal nach Kakuma in das Flüchtlingslager gekommen bin, ich habe ja keine Ahnung gehabt, was da auf mich zukommt. Der Hilfeschrei war, wir haben so viele Gemeindeleiter, die von nichts Ahnung haben, helft uns doch, die zu schulen. Und dann kommst du hin und dann checkst du, dass da in dieser Gemeinde, dass da 80% der Gemeindemitglieder Kinder und Jugendliche sind. 19% Frauen. So, jetzt rechnest du kurz zusammen. 1% Männer. Warum? Jahrhunderte des Schädeleinschlagens. Die Männer sind dieser Generation sind tot, umgebracht. Verloren im Krieg, weggepustet oder psychisch so am Sand, dass sie für Gemeindearbeit nicht mehr brauchbar sind. Und dann gibt es diese wenigen Pastoren und wenn du dort Pastor sagst, dann haben die meisten nicht einmal eine 6-monatige Bibelschule, sondern irgendeinen 6-wöchigen Schnellkurs und dann sind es Pastoren. Und dann müssen die mit dem ganzen Wahnsinn, den sie selber ihr Volk angerichtet haben, mit den ganzen Verletzungen, mit den vergewaltigten Frauen, mit den verstümmelten Kindern, an Seele und an Körper, mit den abwesenden Männern, dann sollen die damit umgehen. Na, Prost, Mahlzeit. Und dann kommt in dieses ganze Tohuwabohu, in diese ganze Unordnung, kommt das Evangelium rein. Und dann auf einmal merken sie, ein anderes Leben ist möglich. Ich kann mich nur gut an eine Szene erinnern. Wir haben ja da immer so 60 Teilnehmer an dieser Schulung, also 60 junge Erwachsene. Ich muss nur, lasst es mich auch nicht vergessen, ich muss nur ein Foto machen von euch, weil das bringe ich meinen Afrikanern mit. Die freuen sich immer. Ich sage, Schatz, die müssen genauso lernen wie ihr. Und diesmal kann ich einer sogar sagen, Schatz, diesmal sind es fast genauso viel, wie ihr seid. Wir sitzen immer so mit 60 zusammen und damit man manche Dinge besser erarbeiten kann, teile ich sie dann immer in Gruppen ein. Und ich bin ja absolut ignoranter Europäer. Ich sage dann so, und jetzt zählen wir da durch. Und da sind die ersten 10, da sind die nächsten 10 und so weiter. Und ich sitze, habe ihnen die Aufgabe gegeben und ich sitze da und neben mir sitzt der Pastor. Und auf einmal fängt der neben mir zu weinen an. Und ich habe eigentlich nichts gesagt, warum er weinen sollte. Und ich denke mir, was hat der Kerl? Und ich frage ihn, hey, was ist los? sagte, ich sehe gerade da die Leute zusammensitzen und da sitzen Leute von 5 verschiedenen Stämmen und sie reden miteinander und sie arbeiten miteinander und sie wollen miteinander Christus dienen. Das ist das größte Wunder, das ich jemals gesehen habe, hat er gesagt. Das ich schon lange gesehen habe. Und mir, ignoranten Europäer, war das nicht einmal bewusst. Ich habe das nicht gecheckt. Ich habe sie einfach eingeteilt. Manche ist mir schon aufgefallen, die haben so komisch geschaut, ich soll mit dem, aber ich habe das auf normale Sympathie und Antipathie, das gibt es ja bei uns auch, zurückgeführt. Gell? Aber nein, da waren Leute zusammen, die Eltern von denen haben sie nur die Schädel eingehaut. Und durchs Evangelium auf einmal sitzen die beisammen und ziehen an einem Strang, der da Christus heißt. Und liebe Leute, diese Veränderung des Herzens, das kann nur Christus schenken. Das kann nur Christus schenken. Leider Gottes ist es so, dass wir hier in Europa dieses Schuldbewusstsein im besten Sinn des Wortes, gell? Nicht schlechtes Gewissen, sondern Schuldbewusstsein. Dieses Bewusstsein, nein, mein Leben ist nicht in Ordnung. Ich habe zwar das Haus voll, ich habe die Wohnung voll mit Zeugs, ich habe 5 Autos, ich habe 3 Swimmingpools, aber es ist nicht in Ordnung, dieses Leben, dass das unserer Panten gekommen ist. Ein schlauer Mann hat einmal gesagt, die Schuld treibt uns nicht mehr um, wir nehmen Valium. Der Beichtstuhl ist mit der Couch vertauscht worden. Wir haben nur noch Beratung in Schuldfragen. Wir erleben keine Vergebung mehr. Wir haben nur noch Konflikte, leiden an inneren Verwundungen, die oft nur schlicht Bitterkeit und Gekränktheit sind. Und das hängt mit nicht vergeben wollen zusammen. Und Treuebrüche werden zu Kavaliersdelikten verharmlost. Kinder aus Notwendigkeit den Sachzwängen der Karriere, der Selbstverwirklichung geopfert. Und am Ende haben wir das Genie eines ganzen Volkes in den Mistkübel geschmissen. Oder sagt mir einmal, wie wir mit unserem schlechten Gewissen zurechtkommen sollten in einem Land wie Österreich, in dem jedes Jahr 60.000 Abtreibungen getätigt werden. In Deutschland sind es ein bisschen über 100.000. Das Problem in Österreich ist, dass die Abtreibungen nicht einmal statistisch erfasst werden. Es gibt keine Aufzeichnungen, du musst schätzen. In Deutschland wird es wenigstens aufgezeichnet, dieser Wahnsinn. Wir können es nicht mehr zugeben und wir können nicht frei werden deshalb. Wir führen ein verbogenes Leben. Und diese Schuld verbiegt uns immer mehr und rumort da herum. Und daher ist Sündenerkenntnis die Voraussetzung für Friedenserkenntnis. Wir staunen nicht mehr darüber, dass ein heiliger Gott uns anschaut, gnädig und liebend die Hände nach uns ausstreckt, in Liebe nach uns greift, alles erledigt, was trennend zwischen ihm und uns steht, und wir Frieden haben. Das Wort Frieden ist entwertet, umgedeutet. Wir wollen nur noch Frieden in der Welt, Waffenstillstand, Greenpeace. Nein, ich sag's jetzt nicht. Auch diese ganze Umwelthyperei da, das soll uns doch nur ablenken davon, wo unsere wirkliche Schuld liegt. Ich weiß, sie lehnen mir jetzt weit heraus. Ich bin weit weg davon, dass die ganze Umweltgeschichte nicht was Wichtiges ist. Aber der Hype davon, der soll uns nur ablenken vom Wesentlichen, wo der Hase wirklich im Pfeffer liegt. Wir kommen auch nicht mehr auf den Gedanken, dass alle unsere Kriege untereinander ihre Wurzeln haben in der Auflehnung gegen Gott. Und erst wenn in dieser Beziehung mit Gott Frieden gemacht ist, wird auch die Welt Frieden haben. Und die Freudlosigkeit von uns Christen hängt oftmals zusammen mit der fehlenden Trauer über die Sünde. Denn erst wenn ich mir wirklich bewusst bin, wo Gott mich hergeholt hat, weiß ich, wie gut es mir jetzt geht. kann ich das schätzen, dass er sagt, das ist alles gut. Nein, ich bin zutiefst überzeugt, uns fehlen die Bußprediger. Wir verstehen uns nicht mehr als Menschen, die ihr Leben vor diesem Gott verwirkt haben. Und dass es seine Gnade ist, die uns Leben schenkt. Wir konstruieren uns lieber einen netten, lieben Gott. Aber das war nicht die Botschaft von einem Billy Graham. Das war nicht die Botschaft von einem Pater Leppich. Das war nicht die Botschaft, die Bibel uns vermittelt hat. Die Bibel sagt uns, dass Gott der Feind der Sünde ist. Und wir wandeln ab und sagen, ja, Gott ist der Feind der Sünde, aber nicht des Sünders. Nein, er ist auch der Feind des Sünders. Es tut mir leid. Er hat dich unendlich lieb. Aber wenn du sündigst, ist er nicht dein Freund. Aber die Liebe, wie heißt es im 1. Korinther 13? Die Liebe geht einen weiten Weg. Sie duldet alles, steht hier. Aber wir verwechseln Dulden mit Erlauben. Gott duldet unsere Liebe, duldet unsere Sünde. Das ist der Grund, warum ich und du noch da bin. Aber er erlaubt sie nicht. Er hasst sie. Es ist ihm nicht einerlei. Und es ist notwendig, dass wir das erkennen. Es ist notwendig, dass wir traurig sind darüber. Es ist notwendig, dass wir Tränen darüber vergießen. Weil nur dann kann ich vor Freude schreien und juchzen. Weil er dieses Verhängnis durchbrochen hat. Weil er gesagt hat, und ich lass dich nicht, Freddy, ich lass dich nicht zugrunde gehen. Ich stehe zu dir. Das ist Evangelium. Das ist Freude. Er, alles in allem. Ich kann das nur schildern. Ich weiß, das ist kein freundliches Thema. Ich weiß, das ist auch nicht sehr beliebt. Aber es ist notwendig, um zu erkennen, was es bedeutet, wenn wir dann lesen, dass wir in ihm, die wir einst entfremdet waren, dass wir in ihm nun versöhnt sind, heilig, untadelig und unsträflich. Das ist notwendig, damit wir das große Geschenk auch wirklich wahrnehmen. Dass wir versöhnt sind. Versöhnt heißt dann eben Gnade und Friede, jetzt. Die ganze Zuneigung Gottes, weil er hat Friede gemacht. Und kein Opfer außer dem Seinen. Nichts, was du dem noch hinzufügen könntest. Keine Askese, keine Entsagung außer der Seinen. Keine Sühne, kein Leiden außer dem Seinen. Es war genug, was er getan hat. Versöhnung heißt dann, jetzt hängt mir nichts mehr nach. Das hängt jetzt alles am Kreuz. Gott trägt mir nichts mehr nach. Christus hat alles getragen. Der versöhnte Gott hat nicht nur vergeben, er hat jetzt ein Verhältnis zu mir. Er hat sogar vergessen. Er wirft die Sünden tief hinab ins Meer. Und in der Kinderstunde hat meine Frau dann immer gesagt, und da steht ein Schild, Fischen verboten. Und Gott selber fischt da auch nicht. Das ist ganz faszinierend für mich, dass in Christus das alles weg ist. Alles neu. Wir werden es dann noch lesen. Wir haben die alten Kleider abgelegt. Wir haben das Neue angezogen. Es ist weg. Und dann reicht es noch weiter, was der Paulus hier sagt. Wir sind in Christus hineinversetzt, mit ihm umkleidet. Gott sieht uns in Christus. Und es reicht noch weiter. Er versöhnt alles, sagt der Paulus. Und es ist wichtig, dass wir das so lesen. Er versöhnt alles, nicht alle. Alles, was jemals geschehen ist, ohne ihn, wird versöhnt in Christus. Aber nicht alle. Es kann nur derjenige versöhnt werden mit ihm, der dieses Geschenk der Gnade auch annimmt. Es gibt keine Allversöhnung. Das würden wir uns manchmal wünschen. Dass am Ende Gott immer nur einen Weg findet, alle mit sich zu versöhnen. Ich bete auch darum. Aber von der Bibel her müssen wir uns eingestehen, es wird ein anderes Bild geschildert. Es gibt Gericht. Und es gibt eine Trennung von Schafen und Böcken. Und lasst euch nicht aus Liebe verführen, etwas anderes zu predigen. Es führt nicht zu Christus. Es führt in Beliebigkeit. Und ich persönlich möchte nicht in so einem Himmel sein. Ich möchte in einem Himmel sein, wo es gerecht abgeht. Ich möchte in einem Himmel sein, wo die Gerechtigkeit regiert, weil Christus regiert. Und weil diese Geschichte mit der Sünde, weil das so etwas Existenzielles ist, weil das etwas ist, wo Gott sagt, bitte verkennt die Lage nicht. Euer Leben hier ist nicht belanglos. Ja, es ist kurz im Vergleich zur Ewigkeit, aber euer Leben hat Sinn. Euer Leben hat etwas darzustellen hier in dieser Schöpfung. Ihr müsst euch bewusst sein, dass ich euer Leben unendlich ernst nehme. So wie ich dich unendlich ernst nehme. Drum bitte nehmt euch ernst, nehmt auch ernst, dass ein Leben ohne mir, das ist das, was die Bibel dann Sünde nennt, dass das den Tod bringt. Bitte nehmt es ernst, sagt Gott. Ich nehme es nämlich auch ernst. Und wir verkennen da unsere Lage. Unser Leben macht in Christus nicht nur Sinn, sondern jeder Einzelne von ihm ist ihm unendlich wichtig. Und du bist ihm unendlich wichtig und er nimmt dich unendlich ernst, viel ernster noch, als du dich selber nimmst. Und darum ist es nicht egal, ob du dein Leben mit oder ohne Gott lebst. Es macht den Unterschied in seiner Schöpfung. Und daher ist die Sünde, ist das Leben ohne Gott auch nicht egal. Es war nicht so im Schöpfungsbericht, wo das erste Mal Adam und Eva diese Entscheidung getroffen haben, ohne Gott leben zu wollen. Alles andere, was daraus resultiert, das ist das, was dann die Bibel Sünden nennt. Aber die erste Sünde, so kam die Sünde in die Welt, die Sünde war die Entscheidung der Menschen, sich von Gott zu trennen, ohne ihn leben zu können. Das war die entscheidende Trennung. Das Wort Sünde per se sagt es übrigens aus. Sünde kommt von Sund. Und Sund bedeutet tiefer Einschnitt, tiefes Tal, Trennung. Das ist das, was da passiert ist bei dem blöden Apfel. Umgekehrt war dieser Baum aber auch ganz wichtig. Ohne diesen Baum hätte sich der Mensch nie von sich aus für Gott entscheiden können. Ohne diesen Baum kein freier Wille. Vögel in einem goldenen Käfig, aber kein freier Wille. Daher, Gott, warum hast du den Baum überhaupt reingesetzt, wenn du eh weißt, dass es schief geht? Gott hat gar keine andere Chance gehabt. Er hat sich in den Kopf gesetzt, dich und mich mit einem freien Willen zu schaffen. Und im Schöpfungsbericht wird uns das mit diesem Baum geschildert. Das war unsere Chance, unseren freien Willen frei zu entfalten. Und Gott hat sich nichts sehnlicher gewünscht und wünscht sich bis heute nichts sehnlicher, als wir, dass wir mit freiem Willen aus freien Stücken uns für ihn entscheiden. Leider Gottes ist es schiefgegangen. Und da sagt Gott, als Konsequenz dieser Entscheidung kommt der Tod. Nicht, weil ich bestrafen will, sondern wenn ich das Leben bin und du entscheidest dich gegen mich, dann entscheidest du dich gegen das Leben. Und dann geht es nicht anders, als wie dass du in den Tod reingehst. Und wenn du dich für diese Richtung entscheidest, dann kannst du auf diesem Weg alles Mögliche probieren. Solange du dich dieser Entscheidung hingibst, bleibst du auf dem falschen Pfad. Das ist so, wie wenn du in Linz in einen Zug einsteigst und nach Wien fahren willst. Und du steigst in den Zug ein, aber der fährt nach Salzburg. Das ist die entgegengesetzte Richtung. Und dir wird es bewusst. Und du fängst an, im Zug die ganze Zeit zwischen Linz und Salzburg gegen die Richtung zu laufen. Wo wirst du ankommen? In Wien, ist ja klar, oder? Nein. In Salzburg. Du hast eine falsche Entscheidung getroffen für die falsche Richtung. Egal, was du in dem Zug da aufführst, es wird die falsche Richtung bleiben. Was musst du tun, damit es in die richtige Richtung geht? Aussteigen. Am besten gleich in Attnang-Buchheim, das ist das nächste, oder in Wels. Aussteigen, in den richtigen Zug einsteigen und nach Wien fahren. Das ist das, was die Bibel Bekehrung nennt. Aussteigen aus dem falschen Zug, der da sagt, ich kann es ohne Gott. Einsteigen in den richtigen Zug, der sagt, ich kann es nur mit Gott. Und dann kommst du an der richtigen Stelle an. Du hast dich für die richtige Richtung entschieden. Das ist, was Gott meint, wenn er sagt, hey, du kannst nicht ohne mir leben. Es geht nicht. Es geht immer nur in die falsche Richtung. Und alles andere, was dann an Scheußlichkeiten sich ergeben hat, Mord, Totschlag, Lüge, Tyrannei, Ehebruch, bla bla bla. Es ist ein Resultat dieser einen Entscheidung. Es ist ein Resultat dieser einen Entscheidung, mich gegen Gott zu stellen. Und viele sagen dann, ja, aber weil Adam und Eva das da haben, jetzt muss ich bürsten. Das war jetzt oberösterreichisch. Nur weil die zwei sich dazu entschieden haben, das muss ich jetzt büßen. Nein. Aber schau ehrlich in dein Herz rein. Schau ehrlich rein. Wie oft entscheidest du dich gegen Gott? Also ich gegen Gottes Ratschluss. Ich tue das regelmäßig. Jeden Tag. Darum brauche ich Jesus. Jeden Tag. Ich schaffe es nicht allein. Ich schaffe es nur mit ihm. Ich muss in dem Zug Jesus drin bleiben. Er bringt mich ans Ziel. Ich schaffe es nicht. Das ist übrigens eine Wahrheit, die schon im ersten Buch Mose uns gesagt wird. Man lest nur gerne drüber. Also wenn ich den hohen Level Christi anlege, dass ich weder in Gedanken, Worten und Werken gesündigt habe an einem Tag, boah, jetzt hält es mir alle für Scheißerl, gell? Aber ich glaube, ich habe es nicht geschafft. Ich würde gern. Ich glaube, ich habe es nicht geschafft. Bin dazu da, um euch ehrlicherweise das Evangelium nahezubringen. Ich kann nicht anders. Ich würde gern lügen, aber ich kann nicht. Die Sünde spare ich mir für heute. So, ich möchte euch noch eins vorlesen. Also ich habe jetzt gerade nur einmal über den Sündenfall gesprochen, weil es mir auch nur einmal so wichtig war, weil ich doch das eine oder andere Gespräch mit euch in den Ausarbeitungen auch geführt habe. Und weil es auch gut zu unserem Text passt. Ich habe gesagt, alles andere an Scheußlichkeiten hat sich dann ergeben aus diesem einen Schritt, ich kann ohne Gott leben, diese Entscheidung des Menschen. Und was hat das mit mir zu tun? Wir haben gesagt, ja, weil ich ja auch sündige. Es ist noch ein anderes Verhängnis drinnen. Im 1. Mose, im Kapitel 4, ich muss nur schauen, ob ich das richtig erwische. Nein, das kann es nun nicht sein. Warte mal. Ja. Entschuldigung, Kapitel 5. Die ersten drei Verse lese ich euch vor. Und da steht, das ist das Buch von Adams Nachkommen. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihm nach dem Bilde Gottes, oder? Wir sind Ebenbilder Gottes, so sind wir geschaffen. Das ist unsere Bestimmung. Er schuf sie als Mann und Frau, segnete sie, gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, als sie geschaffen wurden. Und jetzt kommt's. Und Adam, das ist nach dem Sündenfall, war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn. Und jetzt kommt's. Ihm gleich. Das ist ein feiner Unterschied. Gott schuf den Menschen zu seinem Ebenbild. Adam gebiert einen Menschen zu seinem Ebenbild. Und das ist das Verhängnis, aus dem müssen wir ausbrechen. Sünde gebiert immer Sünde. Und in diesem leichten Hinweis, dass aus dem Menschen ohne Gott heraus immer nur Menschen ohne Gott heraus entstehen können, merken wir schon, dass wir mit der Sünde aus uns heraus, aus unserem eigenen Schaffen, aus unserem eigenen Wirken nicht klarkommen. Da musste Gott einschreiten. Weil die Sünde immer wieder Sünde gebiert. Und wir werden nicht, das ist auch immer so ein Ausdruck, da geht die Wand hoch, wir werden nicht als Kinder Gottes geboren. Wir werden als seine Geschöpfe geboren, die im Zug nach Salzburg sitzen. Wir müssen erst umsteigen in den Zug nach Wien. Dann sind wir Kinder Gottes. Vorher sind wir seine Geschöpfe. Wir werden nicht als Kinder Gottes geboren. Lasst euch das nicht einreden. Das Trachten des Menschen ist böse. Das Trachten seines Herzens ist böse, hat Jesus Christus gesagt. Von Kindheit an. Ich liebe meine Enkeltochter. Es ist die schönste, liebste, tollste Enkeltochter zwischen Scheibs und Nebraska. Aber wisst ihr, mit ihren 1,5 Jahren, die kann Gas geben. Und längst haben wir es besucht. Und da ist die, wie wissen das dann von der Verwandtschaft, wenn das die, nicht dich, bist du da gut? Wenn das die Tochter der Schwester ist von meiner Schwiegertochter, was ist das dann? Wurscht, es war die Tochter, bitte? Keine Ahnung, die Tochter der Schwester und die hat es besucht, die Schwestern haben sie besucht, die zwei Töchter haben gespielt, eine Puppe in der Mitte. Es hat genau 10 Sekunden gedauert. Dann hat die Carolina, das ist meine Enkeltochter, die Haare so in der Hand gehabt und hat gezogen. Weg von der Puppe. Das entspricht nicht am Kind Gottes. Nein, es sitzt tief in uns drinnen. Das können wir nicht verharmlosen. Es ist da. Aber wisst ihr, umso größer, umso toller, umso herrlicher ist das Erlösungswerk Christi. Weil er auch mit diesem grundsätzlichen Bösesein von uns klarkommt. Und es weggetan hat. Und eigentlich nicht, sondern ganz sicher müsstet ihr und ich, die wir das erkannt haben, die wir das angenommen haben, in der Gnade können wir leben. Wir müssten den ganzen Tag springend, jaulend und johlend herumlaufen. weil es uns so gut geht. Ich meine, das tat sie manchmal, ich höre es genau. Ich wohne ja hier. Aber versteht ihr? Ich habe euch das jetzt nur, ich möchte niemanden seine Sünde da jetzt reinwürgen. Ihr wisst es selber, wo ihr steht. Um das geht es mir überhaupt nicht. Ich möchte da niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Aber ich möchte das Erlösungswerk Christi groß machen. Um das geht's. Um das geht's. Wir sind frei, weil er uns frei gemacht hat. Wie gesagt, am Anfang habe ich es gesagt, die Kolosser, die sind ein Wunder. Ihr und ich, wir sind Wunder Gottes. Eine neue Schöpfung. 2. Korinther 5, 17. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und hat uns in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Das ist passiert. Das ist Wahrheit. Und in dem dürfen wir leben. Amen. Lieber Herr Jesus Christus, hab Dank für diese Wahrheit, die wir erkennen durften in unserem Leben. Und ich möchte bitten, Herr, dass wir diese Wahrheit auch anwenden. Immer dann, wenn wir verzagt sind, weil uns die Sünde wieder eingeholt hat. Du bist Sieger und damit sind wir Sieger. Immer dann, wenn wir verzagt sind, weil es in der Welt so drunter und drüber geht. Du bist Sieger und damit sind wir Sieger. Immer dann, wenn wir nicht wissen, wie wir all dem Wahnsinn, der manchmal in der Welt stattfindet, begegnen. Lass uns dran denken, Herr, dass du es bist, zu dem alles hin, von dem alles her geschaffen ist. Und indem wir diese Wahrheit erkannt haben, hast du uns zu der Antwort für eine gefallene Welt gemacht. Wir sind deine Icons, wir sind deine Ebenbilder. Du sendest uns aus, um auf dich hinzuweisen, um dich darzustellen, um der Welt zu sagen, es gibt einen Ausweg, es gibt einen besseren Weg. Adnan Buchheim, alles umsteigen. Herr, ich bitte und bete, dass uns das nie abhanden kommt, diese Sehnsucht danach, anderen Menschen zu zeigen, dass es dich gibt. Den Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen.